Das ist, denke ich, das Wichtigste, dass wir das Verständnis haben müssen, dass es in unserem aktuellen Zeitalter nicht von alleine passiert, dass wir gesund sind, sondern wir haben eine gewisse evolutionäre Ausstattung biologischerseits, gewisse Grundbedürfnisse und komplexe Ansprüche, die unsere Umwelt an uns stellt. Und in diesem Kontext gesund zu bleiben, das bedarf meiner eigenen Verantwortung.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Die Kunst und Wissenschaft, gesund zu sein. Gesund sein wollen, gesund fühlen, gesund werden oder auch gesund bleiben. Mehr wahrscheinlich mit Abstand das wichtigste Thema und Interesse von vielen, vielleicht auch von denen, die uns gerade zuhören. Also damit herzlich willkommen an alle, die mit dabei sind, zu einer neuen Paracelsus Lab Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte über dieses Thema heute nicht alleine sprechen. Ich habe mir einen sehr spannenden Gast eingeladen, nämlich Dr. Dominik Kio. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und praktiziert in eigener Praxis in Bad Nauheim. Er ist Autor, Dozent und er verfolgt einen sehr, sehr spannenden Ansatz, über den ich heute mit ihm sprechen möchte. Dominik, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank auch für die nette Einführung.
Ich finde es sehr motivierend, einen jungen Arzt einen Arzt hier zu haben, ich würde sagen, über den Tellerrand hinausschaut und sich mit den wissenschaftlichen Aspekten von Gesundheit, aber auch der Kunst von Gesundheit und dem Gesundsein näher auseinandersetzt. Du machst aber auch noch viele andere Sachen darüber hinaus. Zum einen bist du zum Beispiel Meditationslehrer, was ich auch sehr spannend finde. Und Sportler und, wie du dich selbst beschreibst, Familienmensch.
Ja. Seit kurzem Papa auch.
Seit kurzem Papa, das ist wirklich eine Besonderheit. Ich bin deshalb noch mehr froh, dass du heute hier bist. Vor ein paar Wochen Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch
nochmal an der Stelle. Vielen, vielen Dank.
Lass uns doch da vielleicht gleich einsteigen. Wie hat sich denn deine Gesundheit durch deine Tochter verändert?
Spannende Frage. Ich denke, dass ich deutlich flexibler über Gesundheit nachdenken muss als vorher, dass mein Alltag weniger selbstbestimmt ist und dass die Komponenten, die ich für meine eigene robuste Gesundheit brauche, ein bisschen flexibler im Alltag positionieren sind. Und auch, dass meine kurz- und mittelfristigen Ziele andere sind. Also, dass ich weniger vielleicht mir da jetzt sportliche Herausforderungen suche, sondern dass ich wirklich eigentlich happy bin, wenn ich am Ende der Woche als Familienmensch, wie du sagst, mich so verhalten habe, dass ich stolz drauf sein kann. Ich habe oft diese Perspektive, mit 80 Jahren zurückzuschauen. Also wie nehme ich das in 80 Jahren wahr? Und wenn ich da sage, jo, da werde ich zufrieden mit sein, dann macht mich das happy.
Gesund sein aus einer wissenschaftlichen Perspektive und aus einer, ich sag mal, künstlerischen oder Kunstperspektive. Das ist das, wo wir heute im Detail drauf schauen wollen. Ich finde es ein sehr spannendes Thema. Ich habe es eingangs schon erwähnt, du verfolgst das Thema quasi auch in deiner Praxis. Also das ist Teil deiner täglichen Arbeit.
Ja.
Gib uns da mal einen kurzen Einblick. Wie kommt es, dass du den wissenschaftlichen und den Kunstaspekt erkannt hast und auch in die Therapie mit einbinden möchtest?
Ja, also der Titel des Buchs, die Kunst und Wissenschaft, das ist genau diese Dichotomie aus wissenschaftlichen Dingen, die ich in meiner Karriere habe kennengelernt und auch während der Promotion an verschiedenen Stellen, die wissenschaftliche Methode, also wie kriegen wir wissenschaftliche Erkenntnisse, was sind qualitativ gute Datenpunkte, aber auch Kunst im Sinne von ein Gefühl dafür zu bekommen, was gewisse Prozesse in der Biologie bedeuten, welche Dynamik haben die, ist das irgendwie schlüssig, was ich da vor mir sehe. Und das ist, glaube ich, wie bei einem Instrument eben der zweite Aspekt, dass ich eine gewisse Technik lerne, dass ich einschätzen lerne, wie sind gewisse Messwerte, die wir auch in der Praxis reihenweise erheben, einzuordnen, aber die dann auch so zu gewichten, dass die im individuellen Kontext actionable insight, also eine Erkenntnis ermöglichen, auf deren Basis ich dann handeln kann.
Das ist, glaube ich, schon mal eine sehr gute Zusammenfassung. Du hast gerade eben, habe ich noch nicht am Anfang, ich habe dich als Autor genannt, aber das muss man dazu sagen, du hast ein Buch genau zu diesem Thema geschrieben, das ist auch der Titel des Buches, die Kunst und Wissenschaft, gesund zu sein. Dann lass uns doch mal das so möglichst konkret machen für die Menschen, die uns gerade zuhören. Mhm. Was kann jeder für seine Gesundheit oder sein Gesundsein tun?
Ich denke, der allererste Schritt, uns zuhören und wirklich loslegen. Ja. Das ist, denke ich, das Wichtigste, dass wir das Verständnis haben müssen, dass es in unserem aktuellen Zeitalter nicht von alleine passiert, dass wir gesund sind, sondern wir haben eine gewisse evolutionäre Ausstattung biologischerseits, gewisse Grundbedürfnisse und komplexe Ansprüche, die unsere Umwelt an uns stellt. Und in diesem Kontext gesund zu bleiben, das bedarf meiner eigenen Verantwortung, also dass ich selbst Verantwortung über meine Gesundheit übernehme und mir entsprechend auch Leute suche, die mich dabei unterstützen.
Und du sprachst jetzt gerade über die evolutionäre oder die biologische Ausstattung, also ja, die sich über im Laufe der Evolution entwickelt hat. Mhm. Du beschreibst es in deinem Buch selbst, in das ich dankenswerterweise schon reinschauen durfte, beschreibst du es selbst auch als sozusagen evolutionären Mismatch. Das heißt, wenn ich es richtig zusammenfasse, wir auf einer gewissen Art und Weise funktionieren, sich im Laufe der Evolution das mit unserer Umgebung dementsprechend angepasst hat und wir in der heutigen Zeit Veränderungen haben, die relativ rasant sind, ja, und vielleicht daher nochmal unterstrichen auch die eigene Verantwortung so eine wichtige Komponente einnimmt, wenn es darum geht, sich um die Gesundheit zu kümmern, was vielleicht bei unseren Vorfahren nicht der Fall war.
Absolut. Also das ist im Buch auch ganz detailliert, wenn man das nochmal möchte, wie das in den konkreten Bereichen manchmal zu Reibung führt. Aber was du sagst, genau, die meisten von uns haben einen gewissen Einfluss darauf, wie wir unseren Alltag planen und dort Fenster einzuplanen für Gesundheitsförderung. Gesundheit braucht Zeit, Entspannung braucht Zeit, gut einzukaufen, gut zu essen, das zuzubereiten braucht Zeit, soziale Beziehungen brauchen Zeit, Bewegung braucht Zeit. Und da gibt es sehr kreative und gute Konzepte, wie man das in einen Alltag einbaut, aber man muss es tun. Man muss sich dessen bewusst sein, dass auch lange gesund zu sein, alt zu werden und ein erfülltes, langes Leben zu führen, passiert nicht von alleine. Das ist nicht eine genetische Frage per se, sondern das ist wirklich darin begründet, ob und wie konsequent ich mir die Frage stelle, wie kann ich gesund leben und mich darauf immer wieder ausrichte. Also
und dementsprechend quasi auch über Routinenaufbau und wirklich an einem konsequenten Umsetzen und die, du hast eben auch gesagt, so die Zielanpassung,
ja,
als genau, eine wichtige Komponente mit dabei. Also da haben wir auf jeden Fall einen wichtigen Aspekt, auf den man quasi eingehen muss. Also jeder muss sich, so würde ich mal sagen, auf seine eigene oder sollte seiner eigenen Gesundheit bewusst sein. Und eben auch die Erfahrung auf der Ebene mit dazu machen. Gib uns mal einen Einblick, über welche Bereiche sprechen wir? Also ich habe jetzt schon Entspannung gehört, ich habe Stressmanagement vielleicht mitgehört, aber was sind Themenbereiche, die viele sicherlich auch kennen, aber was sind so deine Fokusthemen, wo du sagst, da muss man drauf schauen?
Also wir haben ein Konzept bei uns in der Praxis, was ich mit jedem Patienten bespreche, ist die funktionelle Matrix und die Basis unserer Körpersysteme, dass die alle gesund und ausbalanciert sind, sind unsere Lebensstilfaktoren. Ja. Und ein paar habe ich jetzt schon genannt. Ernährung, Bewegung, auch soziale Beziehungen zählen dazu. Und Entspannung und Schlaf. Ja, das ist auch nochmal ganz klar getrennt, weil das zwei komplett unterschiedliche Grundbedürfnisse sind. Qualitativer Schlaf, das ist ein eigener Zustand. Und sich zu entspannen, wach zu entspannen, ist nochmal ein getrennter Zustand. Und all diese Dinge brauchen einen gewissen Raum, um kultiviert zu werden, um sowohl denen nachzugehen, aber auch darin zu wachsen, besseres Verständnis zu entwickeln. Was bedeutet das für mich? Um immer flexiblere Konzepte zu haben, dass wenn sich die Lebensphase ändert, dass ich trotzdem weiterhin Bewegung finde, aber anstatt die 3 Stunden Rennradausfahrt, dann vielleicht 4-mal die Woche eine halbe Stunde Leibesübung, irgendwelche anderen Art, dass ich flexible Konzepte habe und dass ich langfristig mit meinen Gesundheitspartnern ein Gefühl dafür entwickle, was braucht's jetzt? Was fehlt mir jetzt am meisten? Wo sollte ich einen Fokus drauf legen? Und auch so ein bisschen das Feedback von professioneller Seite vielleicht zu haben. Wie steht gerade um meine Mikronährstoffe? Wie ist mein Darm? Wie ist mein Herz-Kreislauf-Risiko, mein Krebsrisiko? Was kann ich tun, um mir die beste Chance zu geben, mein bestes Leben zu führen? Lang und gesund.
Deine Praxis setzt den Fokus auf die funktionelle Medizin, auf die Regenerationsmedizin. Was heißt das konkret? Also was ist das vielleicht ein anderer Ansatzpunkt, den du zu deinen Kolleginnen und Kollegen vielleicht siehst? Oder worum geht es da genau?
Also die funktionelle Medizin beschreibt unseren Körper oder uns als Menschen als System von Systemen, netzwerkartig, die komplex miteinander wechselwirken. Und Kern der Praxis ist im Grunde bei verschiedensten Problemen von Leistungsoptimierung, über diffuse Beschwerden, Energielosigkeit, Wechseljahre, ganz, ganz viele, auch teils komplexe Gesundheitsherausforderungen zu schauen. Wo ist die Disbalance? In welchem dieser Systeme hakt es? Und das auch zu messen. Mhm. Ne, weil nicht nur den subjektiven Teil, sondern auch zu wissen, hier, was können wir messen? Und dann das auch so zu gewichten und meinen Patienten dabei zu helfen, Actionable Insight, also was kann ich tun, was kann Kür tun, was kann ich tun, damit es eben nicht mehr hakt, damit ich mein volles Potenzial entwickeln kann.
Du hast eben diese funktionelle Matrix angesprochen. Dann sagtest du, als das Fundament ist der Lebensstil.
Ja.
Gibt es noch weitere Bereiche? Also du hast Schlaf, Entspannung angesprochen, Ernährung, Bewegung.
Ja.
Gibt es noch?
Beziehung ist noch dabei. Das ist in der klassischen, also ich habe am IFM ja dieses Studium gemacht. Das ist so das, glaube ich, führende Institut für funktionelle Medizin. Und die funktionelle Matrix vom IFM, die nennt es Spiritual, Emotional und Mental Layer. Mhm. Das heißt, da geht es um mentale Dinge, also Mental Health, mentale Gesundheit, spirituell und sozial, dass ich eben nicht in einem Vakuum entstehe, sondern dass wenn mein Partner, meine Partnerin, wenn es da Konflikte gibt, dass das natürlich mein Stresslevel beeinflusst und dass mein Stresslevel natürlich andere Dinge beeinflusst, das aber auch ganz direkt und auch dazu gibt es Wissenschaft wiederum, zu Dingen, die uns erfahrungsmäßig klar sind, dass Isolation krank macht. Also Menschen, die in Isolation leben, die haben mehr Entzündungen. Die haben entsprechend auch einen schlechteren Gesundheitsstatus und auch das sind Kunst und Wissenschaften. Also was sind Datenpunkte und mit welchen Erfahrungen vielleicht decken die sich auch? Also wir haben ja ganz viele Erfahrungen, wo wir wissen, hier, das macht Sinn, dass ich zum Beispiel mich gesund ernähre oder auch, wir hatten mal über hormetische Reize gesprochen, also so dosierte Stressreize, die die zelluläre Gesundheit fördern. Klassischerweise von Josef Kneipp zum Beispiel. Ne, wenn ich jetzt in die Kälte gehe, dass das ein gewisser Stressreiz ist, der aber langfristig zur Gesundheit führt. Und das sind natürlich Erfahrungswerte, die sich mit dem, was wir wissenschaftlich rausfinden, decken.
Okay. Jetzt hast du eben gesagt, Messen spielt eine wichtige Rolle. Mhm. Das verstehe ich das auch. Also das heißt, du hast auf Basis des Praxiskonzeptes eine klare evidenzbasierten Ansatz,
ja,
eine Ursachenforschung und dann wird gemessen. Was kann man sich darunter vorstellen und was muss denn so gemessen werden?
Ja, also wir haben tatsächlich mit die umfangreichsten Checkups, die umfassen alles von Mikronährstoffdiagnostik, Darm, Schlafdiagnostik, KI-gestützte EKGs, Gefäßdiagnostik, Ultraschall, alles was es braucht, um im individuellen Fall wirklich festzustellen, wo es hakt, und dann zielgerichtet Interventionen auch zu kuratieren. Und speziell, sorry, was du eben sagtest mit der Entspannung, das Thema, ich denke, dass das am schwierigsten ist für die meisten meiner Patienten. Also wenn ich jetzt sage, geh mal vielleicht dreimal ins Fitness, mach mal dies und jenes, das kann fast jeder umsetzen. Dieses Thema wache Entspannung zu kultivieren, ist extrem wichtig, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und ist sehr, sehr schwierig, auf eigene Faust zu kultivieren manchmal. Und deswegen beziehen sich viele der Dinge, weil ich eben sagte, was macht der Patient, die Patientin, was macht Kühl? Viele der Anwendungen, die wir für die Patienten anbieten, sich genau darauf. Also beispielsweise, wenn ich jetzt messe, dass mein Nervensystem sich von selbst gar nicht mehr so gut regulieren kann, dann würde ich natürlich versuchen, alle Bausteine dafür zur Verfügung zu stellen und würde den Patienten dann akupunktieren in einem Umfeld. Also wir haben so ein Dry-Floating-Gerät, wir machen dann Akupunktur und parallel würde man so einen Vagusstimulator anhängen, wo eine Klangumgebung mit Vibration gekoppelt ist und auf allen Sinneskanälen so ein kohärentes Gefühl von Sicherheit herzustellen, den Kopf leer zu machen und den Körper eben auch optimal für die Wirkung der Akupunktur zu öffnen. Das wäre jetzt so ein einfach mal ein praktisches Beispiel, ja, genau, wo man sich gelinde gesagt sehr, sehr gut entspannen kann und was bei ganz, ganz vielen Spannungszuständen auch schon dazu beiträgt, dass Schmerzen, dass Entzündungen, dass andere Dinge zurückgehen, wenn die Stressachse besser reguliert ist.
Heißt aber nicht, jeder Patient, der zu dir in die Praxis kommt, wird einmal komplett gemessen oder alles vermessen, sondern das heißt, da gibt es schon individuelle Unterscheidungen, oder?
Absolut. Da gibt es individuell zugeschnittene Konzepte. Was braucht es, um wirklich dem jetzt auf den Grund zu gehen? In vielen Fällen reicht es natürlich auch einfach erstmal grundlegende Sachen sich anzugucken. Wenn ich beispielsweise mein Ferritinwert bei 10 ist, ja, dann ist das natürlich etwas, das muss behoben werden. Ja, das hat Einfluss auf ganz, ganz viele Dinge von meinem Energieniveau über Entgiftungsfunktionen, über, ne, mein Haarwachstum. Da habe ich etwas, wo ich sage, okay, das alleine sollte man auf jeden Fall beheben. Aber manchmal ist es auch so, dass man sagt, da ist ein bisschen was, da ist ein bisschen was. Und dann macht es schon Sinn, in der Zusammenschau zu entscheiden, was ist denn der gewichtigste Faktor. Weil auch die Energie, Dinge umzusetzen, zu verändern, ist ja nicht unbegrenzt. Und ich möchte ja schauen, wo die eine Stunde, die du jetzt vielleicht bereit bist oder die Zeit hast, in Gesundheit zu investieren, wo setze ich die am effektivsten ein? Und dafür ist es ganz wichtig zu schauen, wo hakt es am meisten.
Und würdest du da jetzt sagen, im Vorfeld, also wenn jetzt jemand, wenn ich zu dir kommen würde und würde hier mit meinen Ergebnissen schon kommen und sagen, Ferritin, also mein Eisenspeicherwert liegt bei 10 Nanogramm pro Milliliter und du sagst, alles klar, dann fangen wir mal damit an, oder würdest du trotzdem den Check-up quasi mit aufbauen, weil ja quasi auch der erniedrigte Ferritinspiegel eine Ursache haben könnte?
Absolut, also so ein Erstkontakt ist bei mir per se 60 Minuten. Dass ich den Patienten kennenlerne. Also kommen und sagen, das passiert selten, sondern es ist eigentlich eher, dass wir uns erstmal eine Stunde lang kennenlernen und schauen, wie sind alle deine Systeme rein anamnestisch beieinander. Also was du jetzt zum Beispiel sagtest mit dem Eisenwert, kann natürlich auch sein, dass du eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast, dass du Eisen verlierst, dass du blutest. Ne? Solche Dinge, das sollte man dann schon abklopfen, anstatt einfach nur das Symptom sozusagen zu beheben.
Verstehe. Und vielleicht in dem Zuge auch gleich mal, was sind denn Patienten, die zu dir in die Praxis kommen?
Also eine sehr heterogene Gruppe von Menschen, die mit ihrer Gesundheit irgendwie ihr Geld verdienen, also Profisportler, auch junge angehende Profis. Dann haben wir Menschen, die besondere Gesundheitsherausforderungen zu bewältigen haben, also Menschen mit Long-Covid beispielsweise, in den Wechseljahren, die es übrigens auch bei Männern gibt. Auch da finden Veränderungen statt. Dann auch Menschen, die einfach sagen, hier, ich möchte proaktiv etwas für meine Gesundheit tun und einfach mal abchecken lassen, wie sind meine Mikronährstoffe, wie ist denn mein Stress? Ist der wirklich, so wie ich subjektiv sage, gering oder ist der solche Dinge? Dann haben wir natürlich Menschen, die gezielt Prävention in Richtung Longevity machen wollen. Die sagen, ich möchte mir wissenschaftsbasiert die beste Chance geben, ein langes und lange gesundes Leben zu führen. Was sind da so die wissenschaftsbasierten, effektivsten Strategien? Und wie implementiere ich die in meinen konkreten Alltag? Denn nicht jeder hat ja nur 24/7, um sich darum zu kümmern, gesund und alt zu werden. Und natürlich prinzipiell jeder Mensch, der bereit ist, an seiner Gesundheit mitzuwirken, würde ich sagen.
Du bist Allgemeinmediziner. Jetzt wäre natürlich eine Frage von vielen, kann ich einfach so zu dir kommen? Oder wie sieht da die Situation aus?
Genau, wir haben ja dieses duale Gesundheitssystem in Deutschland, wo es Vertragsärzte gibt und Privatärzte. Das ist eine rein privatärztliche Praxis, weil ich einfach die Zeit brauche. Für das, was wir jetzt besprechen, Gesundheit ist komplexer, als ich das in 5 Minuten abfrühstücken kann. Und das geht im Rahmen. Ich war auch in der vertragsärztlichen Versorgung tätig lange Zeit. Was heißt lange Zeit? Also im Rahmen meiner Ausbildung natürlich 2 Jahre. Und das reicht mir nicht und den meisten meiner Patienten hat das auch nicht gereicht. Und das war auch der Grund, warum ich sagte, hier kann ich nicht langfristig motiviert wirklich was Gutes bewirken, sondern ich brauche, wie gesagt, für einen Erstkontakt, ich brauche 1 Stunde, um erstmal eine Person kennenzulernen, um zu gucken, was ist da neben der medizinischen Geschichte an Lifestyle-Faktoren, an was macht die Person schon, um einfach einen Eindruck zu haben. Ne? Und das braucht seine Zeit und auch die Anwendung. Wenn wir jetzt in die Kassenmedizin gucken, ohne da jetzt zu sehr zu stacheln, aber beispielsweise bei Long-Covid, es gibt nichts, was die Kassenärztliche Vereinigung oder was der gemeinsame Bundesausschuss bezahlt, um Menschen mit Long-Covid zu helfen.
Und das ist ein großes Thema. Außer
in der Psychotherapie.
Und das ist ein großes Thema in der Praxis.
Absolut.
Hast du da Beispiele bei dir in der Praxis?
Ich habe tatsächlich über die Fatigatio, ist ja so ein Selbsthilfeverein für von Long- und Post-Covid betroffene Menschen und auch Post-Vac. Viele oder regelmäßig Patienten, die zu mir kommen und mit denen zusammen ich dann Strategien entwickle, um einfach das Beste, was wir wissen, mit diesen Patienten umzusetzen.
Und das Beste, was wir wissen, heißt, auch hier wieder geschaut, welche Datenlage gibt es dazu? Ja. Also zu Mechanismen, die dahinter stecken. Also ich denke jetzt beispielsweise an veränderten Energiestoffwechsel, Mitochondrien, die nicht gut arbeiten, erhöhter oxidativer Stress beispielsweise.
Ja.
Aber natürlich auch, du hast es eben auch, glaube ich, mit angesprochen, was so Barrierenfunktionen, Darmgesundheit und Ähnliches mit angeht.
Exakt. Also das ist einfach die Transparenz erstmal zu schaffen. was wissen wir aktuell, was können wir leisten? Wir wissen, es gibt nicht diese eine Lösung. Es gibt nicht dieses eine Medikament, wo alle Long-Covid-Betroffenen geheilt werden. Es gibt nicht diese einen Mechanismus, sondern es ist wie viele postvirale oder die meisten postviralen Syndrome ein komplexes Krankheitsbild. Mhm. Und dieses Verständnis erstmal zu kultivieren, woran arbeiten wir jetzt gemeinsam? Was kannst du zu Hause machen? Was kann ich hier für dich machen? Und was für einen Zeitstrahl haben wir auch zu erwarten, um auf Verbesserung zu hoffen? Ja? Und zwei Sachen hast du jetzt schon angesprochen, das sind auch, denke ich, die wichtigsten mitochondriale Schäden, dass einfach die Mitochondrien geschädigt werden durch diese fortgesetzte Entzündung, durch den hohen oxidativen Stress und die Darmflora-Veränderung, die es nach Long-Covid eben auch belegt gibt, aber auch so Dinge wie ganz einfach Vitamin D und Ballaststoffe. Mhm. Also wenn jemand ein niedriges Vitamin D hat und von Long-Covid getroffen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dem danach schlecht geht, deutlich, deutlich höher. Und auch das sollte uns ja als Gesellschaft so ein bisschen Anhalt geben. Vielleicht schauen wir unabhängig von einem Long-Covid-Fall mal nach unserem Vitamin D und stellen das ordentlich ein. Ja, völlig egal, was jetzt vielleicht der gemeinsame Bundesausschuss davon hält.
Ich glaube, ja, und ich glaube, dass der Perspektivwechsel dort ganz spannend ist. Denn die Kunst und die Wissenschaft, gesund zu sein, heißt ja letztendlich auch, wir beschäftigen uns mit dem Thema Gesundheit. Das heißt, der Perspektivwechsel spielt ja eine ganz entscheidende Rolle. Das heißt, wenn ich mir die Datenlage zum Thema Vitamin D-Mangel und die Schwere des Corona-Verlaufes anschaue, dann sind wir ja schon einen Schritt zu weit. Das heißt, zum Beispiel Vitamin D3-Spiegel hätte man natürlich auch im Vorfeld schon irgendwie drauf kommen können.
Exakt.
Du hast eben, ich mache nochmal einen Schritt zurück, du hattest eben von der funktionellen Matrix gesprochen, der Basis, der Lebensstilfaktoren, die entscheidend sind. Mhm. Verstehe ich das richtig? Diese Elemente setzt du unter anderem auch in den therapeutischen Interventionen mit ein.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, dass unser Praxiskonzept von dem, was ich in der Praxis mache, lässt sich am besten beschreiben aus dieser Dichotomie von hormetischen Reizen, also dosierte Stressreize, um auch eine Regeneration anzustoßen. Wir haben eine hyperbare Sauerstoffkammer, wir haben auch einen Höhenluftgerät, was ich wirklich den ganzen Tag laufen habe, weil es so geil ist. Dann haben wir auf der anderen Seite dieses, was ich eben schon sagte, so schwierig zu kultivierende Gefühl wacher Entspannung. Mhm. Also, dass ich Menschen ermögliche, in den Räumen der Praxis ganz entspannt zu sein und trotzdem wach. Und also ein Beispiel wäre zum Beispiel, wir haben so ein Dry-Floating-Gerät in einem abgedunkelten Raum zusammen mit auch einer Klangumgebung und einem Vagus-Stimulator. Mhm. Und das kombiniere ich dann mit Akupunktur. Das heißt, man hat auf allen Sinneskanälen so ein kohärentes Gefühl der Sicherheit. Und genau das braucht es, um loszulassen, um Entspannung zu finden. Natürlich, das kann man dann detailliert in dem Buch nachlesen, warum haben wir denn so eine Schwierigkeit, Entspannung zu finden oder auch evolutionsbiologisch, warum ist das denn so ein prekäres Thema?
Aber jetzt haben wir alle noch nicht das Buch verfügbar. Versuch's mal in zwei Sätzen zusammenzufassen. Ja. Also was ist der Grund, dass wir so in der Wachheit nicht entspannen können?
Grundlegend sind wir von unserem Gehirn darauf ausgelegt, auf akute Stressoren zu reagieren. Und in diesem akuten Stresszustand uns zu schützen. Hm. Wenn der Stressor weggeht, der Tiger zum Beispiel, dann sind wir wieder entspannt. Und in einer Umwelt, in der ständig potenzielle Stressfaktoren entstehen, ist das A schon mal nicht automatisch gegeben. Zum Zweiten ist es so, dass es gibt etwas, heißt Negativitätsbias, dass wenn ich jetzt evolutionär nicht weiß, ob hinter dem Baum ein Räuber steht oder ein Raubtier oder ein leckeres Früchtchen, dann überlebt der oder diejenige, die vorsichtig ist. Negativitätsbias hast. Also wenn ich es nicht weiß, würde ich annehmen, dass es gefährlich ist. Und dieser Negativitätsbias zusammen mit der Fähigkeit, die sich bei uns entwickelt hat, in die Zukunft zu projizieren und Dinge zu erinnern, führt dazu, dass wir neben den täglich wirklich erlebten potenziellen Gefahren auch noch Dinge simulieren. Und diese Melange aus offenen Enden, die dann eher negativ bewertet werden, also gefährlich, zusammen mit diesem Alltag, in dem einfach keine Räume mehr sind für Ruhe, das ist auf mentaler Ebene oder auf neuroanatomischer Ebene so ein bisschen die Ursache. Und das wird dann auch noch kombiniert mit Mikronährstoffdefiziten beispielsweise, wenn ich ein Magnesiumdefizit habe, wenn ich mich jetzt in Ruhe hinlege aufs Bett und habe zum Beispiel eine Entzündung im Darm oder ein Magnesiumdefizit oder auch durch Omega-3 ein entzündliches Milieu, dann werde ich nicht besonders angenehm dort zur Ruhe kommen, sondern dann werde ich da liegen, tired and wired nenne ich das, ne? Man ist erschöpft, aber man ist trotzdem irgendwie stimuliert. Und all diese Konstellationen sind ein sehr schönes Thema, weil es eben viele problematische Areale integriert, die alle potenziell mitursächlich sein können und die alle abgeklopft gehören, wo man schauen muss, wo kann ich mit wenig Aufwand viel bewirken.
Du hast jetzt eben ein Beispiel beschrieben, wie die Kombination auch verschiedener therapeutischer Verfahren, also du hast dieses
Dry Floating
ja, als Methode mit Akupunktur, Klänge, die eine Rolle mit dabei spielen, ein kohärentes Gefühl zu erzeugen, also auch ein ich nenne es mal einen Schutzraum, damit eben genau ich weiß, hinter dem Baum steht dann wirklich nichts, so verstehe ich das. Jetzt gib uns doch mal für die Leute, die jetzt zuhören, ähnlich wie mit dem Buch auch, was viele jetzt noch nicht gelesen haben, was kann ich direkt tun? Oder gibt es Techniken, Möglichkeiten, wo man sich dieser wachen Entspanntheit vielleicht auch nochmal nähern kann?
Also ich denke erstmal, das Verständnis ist wichtig, dass ich weiß, wo sammle ich denn Stress ein? Dann die Räume zu schaffen, um aktiv Stress abzubauen. Also auch das frage ich bei jedem Erstgespräch. Hast du irgendwas, wo du die Woche gezielt Stress abbaust? Unabhängig davon, ob du dich gestresst fühlst. Das ist bei manchen Menschen ein Saunabesuch. Das ist bei anderen zum Beispiel so ein Yin-Yoga. Einfach mal intuitiv sich dehnen abends. Für mich speziell, ich finde das autogene Training super, weil das auch etwas war, was mir in meiner Jugend mit 12 damals die Augen geöffnet hat, dafür was mit mentalen Methoden möglich ist, weil es sehr einfach zu erlernen ist und für Menschen jedweder Herkunft, also und ist nicht religiös oder so.
Genau, und eine Technik, die man eher auch in dem Achtsamkeitsspektrum verorten würde.
Absolut, absolut.
Und Entspannung bei absoluter Wachheit quasi genau das quasi mit erzeugen würde.
Genau.
Bedeutet, das wäre, um jetzt mal ganz klar zu sagen, etwas, was man auf jeden Fall mal ausprobieren könnte.
Absolut.
Und ich weiß, also du hast es auch schon mal in einem anderen Kontext zu mir gesagt, es ist total schnell erlernbar. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie erst Kurse zu besuchen.
Ja.
Das heißt, ich kann mir ein Online-Video anschauen oder ein passendes Buch dazu durchlesen und einfach in die ersten Übungen einsteigen, um genau dort einen Schritt in die Richtung der Entspannung gehen zu können.
Ganz genau. Ich glaube, am einfachsten ist das, sich erstmal geführt anzuhören. Mhm. Also es, im Grunde ist es für die Menschen, die es vielleicht noch nicht davon gehört haben, man eine Autosuggestion. Also man suggeriert sich, mein Arm ist schwer und erzeugt damit wirklich dieses Gefühl. Und am Anfang ist es für viele leichter, das angeleitet zu hören. Und dann wird man ganz automatisch diese Autosuggestionen verinnerlichen. Im Grunde geht man durch den ganzen Körper systematisch und legt den ab. Und das Gefühl, was dann am Ende übrig bleibt, und das würde ich jetzt mal von der Zeit, vom Zeitstrahl her, wenn ich das 10-mal geübt habe, dann beginnt es schon, dass ich mich darauf freue, weil das Gefühl, was ich mir damit erarbeite, das ist ein sehr, sehr angenehmes. Und das lässt sich auch sehr lange auskosten. Auch das, ich hatte ja gesagt, dass ich viele Sportler bei mir habe, die wirklich hart trainieren. So, das ist halt Profiniveau, die holen alles aus sich raus. Und dann sage ich immer, wenn du jetzt aus einer Einheit kommst und kalt geduscht hast zum Beispiel oder so, legst dich dann hin, genießt du denn dieses Gefühl auch mal, was dann kommt. Und das auszukosten, das ist auch ein Schlüssel einfach zu viel, viel besserer Regeneration und auch zu einer Beziehung zu mir selbst, die wertschätzend ist, dass man nicht nur sich prügelt, sondern dass man dann auch das, was man sich da erarbeitet, dieses Belohnungsgefühl wirklich auskostet. Also ich habe das damals beim nach dem Rennradfahren immer gemacht, kalt geduscht und dann, da fällt man extrem tief. Also man kann sich da wunderbar regenerieren.
Die Kunst und Wissenschaft des Gesundseins implementierst du in deinem Praxiskonzept. Also von der ersten Anamnese, wenn jemand zu dir neu in die Praxis kommt, wo du auch den zeitlichen Rahmen hast, über die passenden wissenschaftlichen Testungen und evidenzbasierten Methoden, die dann in der Therapie eine Rolle spielen, frage ich mich jetzt, wo ist Raum für Kunst bei Gesundsein?
Ja, also Kunst darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass ich da wie wild rumrenne. Ja. Mir geht es mehr um die Qualität, wie ich dieses Konzept mit Leuten zusammen entwickle, dass das eben kein starres Konzept ist, sondern ein flexibles. Dass es darum geht, wir haben gewisse Punkte, die wissen wir. Also die Wissenschaft sagt, wir haben Biofeedback-Geräte zum Beispiel. Die Wissenschaft sagt, Biofeedback-Geräte bauen Stress ab. Das ist ein Fakt. Die Erfahrungskomponente dahinter ist, was habe ich davon ausprobiert, wie fühlt sich das für mich direkt an und wie kann ich das sinnvoll, wenn jemand herkommt und kriegt zum Beispiel eine Infusion, wie kann ich das damit, und Stacking nennt sich das, dass man eben verschiedene Modalitäten übereinander stackt. Mensch kommt eine Stunde dorthin, hat aber nicht nur seine Mikronährstoffdefizite aufgefüllt, sondern hat auch noch eine Stunde seine Herzqualitäten beispielsweise bearbeitet. Oder jemand, der zum Beispiel eine Konzentrationssportart macht, hat seine Konzentrationsfähigkeit geschult. Das ist dieses, innovative und auch attraktive Konzepte zu schaffen, das für Leute attraktiv zu machen und individuell für den individuellen Kontext zu kuratieren. Das ist das, was mich an meiner Arbeit begeistert, worauf ich Bock habe. Und das mache ich auch nicht per se alles selbst, sondern auch zu sagen, hier, da ist jemand, dieses Thema, Atmung beispielsweise, ich liebe dieses Thema, man kann da so viel zu erklären und machen. Und wenn ich dann möchte, dass jemand sich damit beschäftigt, dann sage ich hier, pass mal auf, dieser Mensch oder diese Dame, dieser Herr, die leben das. Die machen das jeden Tag 10-mal. Geh doch mal dahin, hör dir das mal ein paar Wochen an und hab einfach ein Netzwerk an Menschen, die genau auch darauf Bock haben, Gesundheit auch zu machen, wirklich. Ja.
Und ist, weil jetzt einige Aspekte auch noch mit, also Infusionstherapien, das Spektrum ist relativ breit, wenn ich das jetzt höre, ja. was bei dir oder bei euch vielmehr in der Praxis auch stattfindet. Wie viel ist denn passiv möglich? Oder auch, ich verstehe das Konzept auch so, dass man am Ende sagt, okay, jemand nimmt sich Zeit für seine Gesundheit,
ja.
Wir setzen das effizient ein, das heißt, die Zeit, die wir zur Verfügung haben, stacken das, also bauen verschiedene Methoden aufeinander auf.
Ja.
Aber es ist nicht fertig damit. Das heißt, ich habe vielleicht die Möglichkeit des passiven Vorortseins, also ich muss aktiv hinkommen zu denen in die Praxis, will dann aber passiv vielleicht bei der einen oder anderen Methode mit dabei. Aber was spielt aktiv noch für eine Rolle, auch im normalen Alltag?
Also wenn ich jetzt natürlich dreimal die Woche zum Kür komme und eine Stunde lang wirklich qualitative Entspannung erfahre und dann nach Hause fahre und jeden Tag zu McDonald's gehe, dann funktioniert das natürlich trotzdem nicht. Also es muss sozusagen klar sein, deswegen sagte ich auch anfangs das Verständnis, pass mal auf, was sind denn die relevantesten Entscheidungen, die du im Alltag triffst, die diesen Genesungsprozess hier unterstützen? Weil sonst ist man auch enttäuscht. Oder wenn man sagt, das passiert von alleine, dann wird nicht der Erfolg sich einstellen, den wir uns wünschen, sondern es muss ein gemeinsamer Weg sein und aktiv kommt es auch ein bisschen auf das Funktionsniveau an. Also jemand, der zum Beispiel, ich hatte ein junges Mädchen, die war so um die 18, hatte Long-Covid, die war auf Krücken dort. Das heißt, da kann ich natürlich nicht sagen, du machst jetzt dreimal die Woche Sport und Ernährungsumstellung, ne? Sondern da muss man erstmal schauen, was habe ich an passiven Anwendungen, um dieser Person die Energie zu geben, die es braucht, um zum Beispiel ernährungstechnisch kleine Schritte zu gehen
zu können.
Genau.
Und ist das auch Teil der Kunst letztendlich, weil wahrscheinlich die Ausgangssituation... Es gibt eine gewisse Datenlage für eine bestimmte Methode, die aber individuell gar nicht so abstimmbar ist.
Genau, dass ich mich quasi nicht beschränke auf irgendein Konzept, sondern dass für mich im Vordergrund steht der Erfolg, das Ergebnis. Dass wenn eine Person kommt und sagt, ich habe folgendes Problem, dann möchte ich, dass das gelöst ist. Und die Kunst ist, zu diesem Ergebnis zu gelangen und dafür Konzepte zu benutzen, aber nicht an denen zu kleben. Dass ich Leitlinien habe, die für eine gewisse Orientierung manchmal sorgen können, dass ich mich dadurch aber nicht zensieren lasse. Ne?
Und andersrum, für deine Patientinnen und Patienten, für Menschen, die uns jetzt zuhören, was ist die Kunst des Gesundseins für einen selbst?
Ich habe im Buch geschrieben, dass Gesundheit kein Zustand ist, den man einmal erreicht, sondern ein Prozess und etwas, auf das man sich immer wieder ausrichtet. Und ein lebenslanger Integrationsprozess. Und was ich damit meine, ist, dass es dynamisch ist. Das Leben verändert sich. Wenn ich immer dasselbe mache, werde ich dadurch nicht optimale Gesundheit erhalten, sondern ich muss das anpassen. Und ich glaube, diese Kunst, die jeder Einzelne erlernen kann, ist, wie kann ich sehr gut für mich sorgen? Wie kann ich das, was wir an Verständnis haben, in meinem konkreten Kontext anwenden? Wie kann ich mich selbst, meine Biologie besser verstehen? Und damit für mich und meine Familie, meine Kinder immer besser sorgen. Das ist die Kunst.
Würden deine Patienten tendenziell unterm Strich eher sagen, ich bin gesund, also wenn sie schon zu dir kommen?
Ja.
Ja, das würden sie sagen?
Die würden sagen, es kommt natürlich drauf an, aber die würden sagen, im Grunde bin ich gesund, aber irgendwie läuft die letzte Zeit nicht so. Also so ein diffuser Energiemangel ist so sicherlich der häufigste Beratungsanlass und auch gemeinsame Endstrecke ganz, ganz vieler Probleme. Weil wenn es irgendwo hakt, dann werden zunächst die Sachen eingestellt, die nicht zum Überleben wichtig sind. Und irgendwann bin ich in einem Überlebensmodus, wo ich zwar überlebe, ich komme meinen Anforderungen nach, aber ich fühle mich nicht wirklich gut, energetisch. Ja, und auch die Frage, was ist denn eigentlich Gesundheit, schließt sich ja da an. Also wann würde ich denn jetzt sagen, mein Patient ist wirklich gesund aus meiner Sicht? Mhm. Und das ist auch eine Frage, die ich am Anfang stelle. Was bedeutet es denn für dich, gesund zu sein? Was wünschst du dir? Wo willst du hin? Und ich glaube, wirklich gesund zu sein, eine Perspektive hatte ich schon gesagt, dass ich mit 80 oder mit 100 auf mein Leben zurückschaue und denke, wie einverstanden bin ich damit, was ich gerade mache? Und daraus, wenn ich damit sehr, sehr einverstanden bin, ergibt sich eben eine Ruhe, die mir erlaubt, mich mit meiner Umwelt und mit anderen Menschen in meinem Leben wirklich zu verbinden. Und diese innere Stille zu kultivieren und gleichzeitig die Energie aber auch zu tun. Ne? Wir können nicht nur in Stille sitzen, wir interagieren auch mit unserer Umwelt, das energetisch zu tun und auch mit meinen höheren Zielen in Einklang zu bringen. Das, was möchte ich tun und tue ich das wirklich?
So wie du das berichtest, sehe ich das schon als eine sehr innovative und auch integrative Praxis, die du da, oder auch das Konzept insgesamt, wie du es gestaltet hast. Lass doch mal so die so typische Arztmythen ansprechen. Die muss ich einfach, einmal fragen.
Hau raus.
Was hältst du von dem Thema? Du sagtest, du warst doch in einer kassenärztlichen Zulassung.
Ja.
Der Arzt hat keine Zeit. Stimmt das wirklich? Oder?
In der kassenärztlichen Zulassung? Ja. Definitiv.
Ja.
Also keine Zeit ist noch untertrieben. Also ich habe da mehrere Dutzend Patienten an einem halben Tag gesehen und das ist halt als ein Bahnhofsbetrieb. Ne? Man guckt, welches Problem gibt es zu lösen, was ist unser Standard oder Krankmeldung oder dies und jenes. Mhm. Mehr wie eine Behörde als eine eigentliche therapeutische Umgebung.
Man bekommt immer schnell Medikamente verschrieben, ist auch so ein...
Ja.
Ja, auch kein Mythos, es ist so. Es wird symptomorientiert, quasi leitlinienkonform gesagt, okay, ja. Das ist es.
Ja, es gibt sicher auch einige gute Leitlinien. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, in 5 Minuten, die ich in der Sprechstunde habe, Gesundheit in der Komplexität jemandem näher zu bringen und ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, so wie wir es gerade besprochen haben. Also es ist unmöglich.
Und ist denn Gesundheit Teil der ärztlichen Praxis? Also ohne jetzt da...
Vielleicht ist das die Wurzel des Problems. Ne? Also es ist eher ein Krankheitssystem, denn ein Gesundheitssystem, sich zu fragen, wie fördere ich denn optimale Gesundheit? Ne? Wie schaffe ich in der Schule, auf dem zweiten Bildungsweg ganz prinzipiell ein Bewusstsein dafür, was Gesundheit bedeutet? Mhm. Und wie helfe ich den Leuten, das zu kultivieren? Was packe ich in Prävention? Das ist, glaube ich, nicht zu erwarten von der kassenärztlichen Seite. Auch wenn, ich möchte auf keinen Fall, also die Kollegen, die dort arbeiten, die respektiere ich sehr. Also auch mein Mentor in der Praxis da in Frankfurt, super geiler Arzt, ne? Also klinisch total super, super empathisch. Es ist wirklich ein systemstrukturelles Problem.
Letzter Mythos, Ärzte halten nichts von Erfahrungsmedizin und Naturheilkunde.
Das trifft auf mich auf keinen Fall zu. Ich denke ja genau, dass die Medizin der Zukunft die sinnvolle Integration von evidenzbasierter Medizin mit Erfahrungsmedizin ist und dass der Weg eher sein muss, wie mache ich aus Erfahrungen, wie belege ich das vielleicht wissenschaftlich, um das Vertrauen zu erhöhen, als zu sagen, wie widerlege ich Erfahrungsmedizin. Und ich glaube, es gibt auch viel Verwirrung zum Thema, was ist eigentlich Naturheilkunde, was ist Integrativ- und Alternativmedizin und auch die Abgrenzung gegenüber esoterischen Konzepten und Konzepten, die ich sag's mal salopp, 10-mal mache und 9-mal kommt was anderes raus. Mhm. Auch da, wenn man sagt Placebo oder ich stelle mir vor, es wird besser, dann ist der Wirkmechanismus eine Visualisierung oder eine angenehme Haltung. Und das muss ich aber als solches auch deklarieren. Ne? Und insbesondere, wenn ich Arzt bin und auch Menschen in die Gesellschaft hereinbilde. Ich glaube, wir sind gespalten genug als Gesellschaft, als dass noch Ärzte erzählen, ich sehe was du nicht siehst und Leute dem folgen. Also ich glaube, es muss schon einen Diskurs darüber geben, was sind erfahrungsmedizinisch gut validierte Dinge, wie wende ich die an und wenn wir das kombinieren mit unserer wissenschaftlichen Methode, dann haben wir, glaube ich, eine sehr gute Medizin.
Dominik, wir wollen unsere Gäste immer etwas besser kennenlernen. Deswegen bereite ich immer so ein paar Fragen vor, um sie dir jetzt einfach einmal kurz zu stellen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was tust du, um gesund zu sein?
Sport, Bewegung und Entspannung. Ich versuche, meine Beziehung so gut es geht zu reflektieren und meine Mikronährstoffe und Darm jedes halbe Jahr zu überprüfen. In aller Kürze.
Und das heißt, du testest und passt darauf auch deine Supplementierung an?
Ganz genau. Und ich höre mich natürlich auch um, was es sozusagen an neuen Erkenntnissen gibt, weil viele Dinge gibt es auch, die lassen sich nicht direkt erfahren. Ne? Also ob jetzt mein Vitamin D-Spiegel bei 100 oder 150 liegt, kann ich vielleicht nicht direkt spüren. Aber wenn es Literatur gibt, die sagt, vielleicht ist es doch besser, den auf 150 anzuheben, dann würde ich auch danach hören. Ja.
Was supplementiert Dr. Kio dann gerade?
Vitamin D. Ich denke, jeder Mensch sollte einmal im Frühling, einmal im Herbst seine individuelle Dosierung checken lassen. Omega-3. Mhm. Dann habe ich immer ein hochwertiges Multi, was auch aktivierte B-Vitamine enthält, Magnesium und aktuell, wir hatten es jetzt vorhin wegen meiner Vaterschaft, jeder Vater, der dabei ist, der verliert 27% seines Testosterons. Und umso wichtiger ist es, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Das hat seinen Grund und das ist auch gut für uns und unsere Familien. Um das allerdings nicht ganz krass werden zu lassen, nehme ich aktuell Bor, weil das Sexualhormon bindende Globulin etwas absenkt und das wirksame Testo dadurch etwas mehr ist. Also Hormonoptimierung sozusagen.
Würdest du pauschal empfehlen, das zu
tun? Würde ich nicht pauschal empfehlen. Ich würde gar nichts pauschal empfehlen. Ich glaube, dass wenn ich jetzt
das nicht wüsste... Ich war jetzt explizit so bei dem Punkt im Vaterschaft, für die, die jetzt zuhören, ob...
Die Antwort ist dieselbe. Ja, nee. Also ich würde es nicht pauschal empfehlen. Okay. Gerade Hormone sind super individuell.
Hast du da auch selbst für dich getestet?
Ja. Okay. Ja, ich wusste, dass mein SHBG sehr hoch ist, wirklich am oberen Ende. Und das ist an sich eine gute Sache, ne? Weil Testosteron hat ja nicht nur gute Auswirkungen. Das hat sowohl für die Herz-Kreislauf-Gesundheit als auch für meine soziale Gesundheit, als auch für unsere gesellschaftliche Gesundheit eine Reihe an, ich sag jetzt mal, negativen Aspekten und die sollte man kennen. Das heißt, ich würde es nicht per se allen empfehlen, einfach das Testo hochzuballern. Nee.
Okay, da waren jetzt von meiner Seite viele Nachfragen, aber deshalb...
Was ich supplementiere.
Genau, und von daher, ich gucke nochmal, was die Fragen so angeht. Eine Frage, die mich auf jeden Fall interessiert, welchen Ort auf der Welt möchtest du gerne noch besuchen?
Kyoto. Also meine Frau und ich hatten uns vorgenommen, nach der Hochzeit nach Japan zu fliegen. Das ist bisher noch nicht erfolgt, aber ich hoffe nächstes Jahr. Einfach die japanische Kultur, also viel, meine Frau und ich verbindet einfach vieles, was mit der japanischen Kultur zusammenhängt. Das äußert sich auch im Praxiskonzept. Also alles dort ist von so einer Wabi-Sabi-Architektur inspiriert, die einfach eine große Zurückhaltung und Nüchternheit verkörpert und die eben erlaubt, dem Betrachter sozusagen in den Vordergrund zu treten, was ist für mich gerade präsent und auch Raum für Schönheit zur Verfügung stellt. Und das ist das, was mich an dieser Ästhetik total begeistert und auch vom kulturellen Aspekt der Zen-Buddhismus und das Daoistische, was in den Zen einfließt, das hat mich sehr geprägt und prägt auch mein professionelles Wirken.
Okay. Welchen Sport treibst du am liebsten?
Fahrrad. Also ich fahre super gerne Mountainbike, Rennrad. Ich denke gerade jetzt im Herbst ist für mich das Geilste. Also wenn man richtig schön durch den Wald fährt und die Sonne da durchkommt und man mit ein paar Kumpels noch irgendwie Konversation hat und dann heimkommt, eine Suppe isst, das ist geil.
Und die letzte Frage, dann soll es damit für heute gut sein. Wann hast du das letzte Mal geweint?
Das ist wenige Tage her. Also durch die Kleine kam es da schon oft zu Situationen. Einfach eine sehr emotionale Phase. Und auch meine Frau in der Rolle zu sehen, die sie da jetzt neu kennenlernt, das ist schon sehr, sehr schön und sehr neu.
Die Kunst und Wissenschaft, gesund zu sein. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein außerordentlich spannendes Praxiskonzept eines Arztes aus Bad Nauheim. Die Praxis findet man auch genau unter Dr. Kiwi. Wir werden es auf jeden Fall hier in den Shownotes auch nochmal mit verlinken. Ja, welche Aspekte von Gesundheit gibt es? Wie sind die Zusammenhänge und welche individuellen Anpassungen sind notwendig, um Therapie wirklich so effizient wie möglich zu gestalten für Menschen, die sich mit ihrer Gesundheit wirklich beschäftigen wollen? Sehr, sehr spannende Einblicke. Dominik, vielen Dank. Bevor ich dich entlasse, wir brauchen noch ein oder ein paar Tipps, die du Menschen jetzt mitgeben würdest, die uns zuhören, die vielleicht nicht in Bad Nauheim sind, direkt vorbeikommen können, aber was sie wirklich für ihre Gesundheit oder das Gesundsein oder das Gesundsein erfahren machen können.
Sucht euch Leute in der Umgebung, die Bock auf Gesundheit haben, die das wirklich leben und nehmt euch Zeit für euch, um euch direkt zu spüren. Was braucht's jetzt? Was tut mir gut? Wer kann mir helfen? Und ganz praktisch die Basics für die Gesundheit, unsere evolutionär angestammten biologischen Grundbedürfnisse, Sport oder Bewegung, Ernährung und Entspannung. Ernährung, wenn ihr nur eine Sache mitnimmt, dann ballaststoffreich zu essen. Ballaststoffreich und möglichst viele verschiedene bunte Lebensmittel. Und dann kommt man eigentlich von ganz alleine auf eine sehr gesunde Ernährungsweise. Bewegung es muss nicht alles Sport sein, nicht alles unter einer halben Stunde ist nichts, sondern was immer ihr irgendwie einbauen könnt, mit dem Hund gehen, Fahrrad fahren, was Spaß macht, machen. Umso mehr Bewegung, desto besser. Und bei der Entspannung autogenes Training. Wenn ihr nur eine Sache macht, autogenes Training.
Super, ich glaube, da hast du den Leuten jetzt wirklich etwas mitgegeben, wo man sich nochmal genauer mit beschäftigen kann und vor allen Dingen Dinge, die man direkt umsetzen kann, weil ja die kleinste Veränderung erwirkt ja dann bereits schon den größten Erfolg. Dominik, vielen Dank, dass du hier warst.
Ich danke dir, vielen Dank.
Und ich freue mich, wenn du mal wieder vorbeikommst.
Ganz genau so, vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.